Ja, guten Morgen alle zusammen und ich hoffe, es wird auch ein guter Morgen. Ein Morgen, in dem wir uns ja, von Gott verändern lassen, von dem wir aus Gottes Wort etwas lernen dürfen. Und dafür möchte ich Gott jetzt einfach noch am Anfang noch kurz bitten, dass er unsere Herzen öffnet und Veränderung schenken kann. Ja, Herr Jesus, ich weiß, dass wir vollkommen von dir abhängig sind. Wir sind, ja, alles Stolperer auf den Weg zum Himmel. Wir danken dir dafür, dass du uns errettet hast, dass wir zu dir gehören dürfen, dass du uns Ruhe schenkst in allen Situationen, die wir, ja, in unserem Leben meistern dürfen. Und ich möchte dich auch bitten, dass du uns immer wieder hilfst, uns einfach demütig unter dein Wort zu stellen, dass wir wirklich dein Wort erforschen. Dein Wort ist die Wahrheit, du bist die Wahrheit. Und ja, wir wollen von dir lernen, wir danken dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und ja, hilf uns, dass wir auch ja, nicht stolz werden auf Dinge, die du in unserem Leben verändert hast. Amen. Das Thema von der heutigen Predigt ist eine Fortsetzung. Wie erkenne ich ihr Lehre? Teil 2. Und da wir heute eine Fortsetzung hören, möchte ich noch kurz so die Eckdaten von der letzten Predigt durchgehen. Und ein Satz, der auch außerhalb der Bibel auch generell gilt, egal in welchem Bereich, in welchen Meinungen, den ihr euch hoffentlich gemerkt habt, ist, egal wie dumm oder wie idiotisch eine Meinung oder eine Lehre oder eine Irrlehre ist, wenn du jemanden hast, der intelligenter ist als du, dann wird er dich davon logisch überzeugen können, weil wir Menschen dort in dem Bereich fallen können. Da warnt die Bibel auch davor in verschiedenen Bibelstellen, die haben wir uns auch angeschaut. Und wenn du dich damit beschäftigst und immer mehr beschäftigst, wirst du sie glauben, diese Meinung oder diese Irrlehre oder diese Verschwörungstheorien. Und wir sollen nicht leichtgläubig sein. Wir haben uns ein Bild angehört von William McDonald, der gesagt hat, diesen Busfahrer, ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, wo es darum geht, dass Christen alles glauben. Nein, Christen glauben nicht alles, sondern wir sollen prüfen, sagt Gottes Wort, und darum geht es. Was du auch beachten musst, ist, dass jede Argumentation logisch ist, wenn sie einseitig betrachtet wird. Also, wir haben ja auch, ich weiß nicht, ob jemand sich noch an die Tomatenlehre erinnert, die ich letztes Mal vorgebracht habe, dass die Tomate die Frucht war, die am Garten Eden hing. Und an sich kann man alles logisch aufbauen, aber man muss, wenn man logisch oder wenn man wirklich Gottes Wort kennt, muss man über solche Sachen eher schmunzeln, sie vielleicht belächeln und den anderen kann man vielleicht helfen, das auch zu erkennen. Und weil es so viele verschiedene Schmarrnsachen gibt, warnt die Bibel auch davor, sich damit zu beschäftigen. Und zwar in Hebräer 13, Vers 9 heißt es, lasst euch nicht von vielfältigen und fremden Lehren umhertreiben, denn es ist gut, dass das Herz fest wird, was durch Gnade geschieht. Also wenn du dich von allen Sachen befüllen lässt und nach allen Seiten offen bist, dann kannst du nicht ganz dicht sein, weil wenn du in allen Seiten offen bist, dann hast du über Löcher und bist nicht mehr ganz dicht. Und das merken auch andere Menschen. Du selber merkst es dann nicht mehr, wenn du dich von allen Sachen einfach beeinflussen lässt. Aber andere Menschen merken dann schon, dass sie denken, das ist irgendwie komisch, was der da sagt. Genau, also wenn wir uns zu sehr mit Dingen beschäftigen, mit vielen verschiedenen fremden Sachen beschäftigen, wird es uns verwirren und wir werden nicht fest werden im Glauben. Wir haben uns die liberale Seite angeschaut, von der man vom Pferd fallen kann, also von der man auf Abwegen geraten kann. Und im Endeffekt, so kurz zusammengefasst, die Liberalität besagt, dass es nicht so entscheidend ist, was Gottes Wort, die Bibel, sagt, sondern entscheidender ist, was du über dein Verhalten sagst. Kannst du es mit deinem Gewissen, mit deinen Gefühlen oder mit der Vernunft für dich festmachen? Sobald es vernünftig ist, dann kannst du es mit dir vereinbaren. Doch wenn wir, das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir entscheiden, was wir aus Gottes Wort ernst nehmen und was nicht, dann spielen wir Gott. Weil die letzte Instanz, die entscheidet, was Gottes Wort ist, bin ich selber. Die letzte Instanz ist aber Gott und nicht wir. Und wenn Gott dir Prinzipien an die Hand gibt, in der Bibel, dann kannst du nicht sagen, für mich gilt diese Wahrheit nicht. Ein Beispiel vielleicht, um es zu verdeutlichen. Du kannst nicht sagen, ich schaue mir im Fernsehen Dinge an, die Gott ein Gräuel sind, vergleiche 5. Mose 18, und dann sagen, ja, für mich ist das in Ordnung, weil ich habe da kein Problem mit. Ich kann mir solche Gewaltsachen anschauen, solche unsauberen Sachen, oder Gott sagt auch, er verabscheut Zauberei und Geisterbeschwörung. Das ist eine richtig lange Liste, was ihm nicht gefällt. Aber du kannst nicht sagen, dass das, du kannst nicht die Prinzipien der Bibel weg erklären. Die bleiben die gleichen. Und zum Beispiel will Gott auch nicht, das ist mir jetzt beim Vorbereiten neu nochmal aufgefallen, Gott will nicht, dass wir die Blöße eines anderen Menschen anschauen. Und es ist ihm so wichtig, dass sogar die im Alten Testament durften die Männer nicht zum Altar die Stufen hochgehen, weil wenn sie sich hingekniet hätten, hätten wir ja von unten reingucken können. Und die Priester, die mussten das schon machen, und für die hat Gott eine Regel geschaffen, dass die bestimmte Beinkleider bekommen, heute würde ich sagen Hosen, dass es einfach geschützt ist, dass man nicht die Blöße eines anderen Menschen anschaut. Oder Noah, der betrunken, nackt in seinem Zelt gelegen ist und sein einer Sohn falsch gehandelt hat und die anderen beiden Söhne richtig, indem sie ihn wieder zugedeckt haben, ohne es anzuschauen. Sie haben nicht die Blöße ihres Vaters angeschaut. Und ich denke, Hiob kann uns da auch ein Vorbild sein. Er sagt, er hat einen Bund mit seinen Augen geschlossen, dass er nicht eine Jungfrau begehrlich anschaut. Und wenn wir nur Teile aus der Bibel ernst nehmen, und zwar die, welche wir gut finden, und die anderen einfach unserem Lebensstil opfern, wir sind nicht bereit, unseren Lebensstil zu verändern oder unsere Freizeitaktivitäten nicht zu ändern, dann betrügen wir im Endeffekt nur uns selber. Und manchmal müssen wir uns im Leben unbequemen Themen und Entscheidungen stellen, die getroffen werden müssen, weil wir sonst im Endeffekt uns erstens selbst betrügen, wir werden vielleicht auch verbittert, wir werden auch vor allem kein Zeugnis mehr für unseren Herrn sein und wir werden vielleicht andere Leute, Jüngere oder unsere Kinder, dazu verführen, auch in diesen Bereichen Kompromisse einzugehen und ein laues Leben zu führen. Deswegen, die Bibel ist die Wahrheit und wir müssen uns immer an dieser Wahrheit messen. Und als Motivation für dich und für mich gilt, wenn Jesus nach diesem Wohlfühlprinzip gelebt hätte, wäre er nicht am Kreuz für uns gestorben. Denn es war ganz sicher nicht der einfachste oder chilligste Weg, es war ein Weg der Aufopferung. Und ich möchte dich bitten und ich bete auch für euch, dass du, wenn du in dieser Situation bist, mit deinem von der Welt geprägten Verhalten brichst. Es gibt ein Lied von Manfred Siebald, das heißt, ich glaube nicht, dass die Menge zählt. Und in dem heißt es, ich fürchte fast, dass es nicht wichtig ist, ob uns das passt, was vor Gott richtig ist, und ob mit uns noch viele andere tun, was ihm missfällt. Ich glaube nicht, dass die Menge zählt. Also nur weil vielleicht alle Arbeitskollegen oder alle, die Gott nicht kennen, auch jeden Schmarrn anschauen, auch alles Mögliche machen, wollen wir uns doch wirklich an Gottes Wort orientieren und nicht an der Masse. Weil ich glaube auch nicht, dass die Masse zählt. Jeder muss im Endeffekt persönlich vor Gott kommen und über sein Leben Rechenschaft ablegen. Genau, das war, was wir letztes Mal in der Predigt gehört haben. Wir haben uns generell beschäftigt. Wir haben uns auch eben diese liberale, das heißt eigentlich mehr Freiheit, Seite angeschaut. Und heute wollen wir uns auch noch die andere Seite anschauen, von der man auch vom Pferd fallen kann, und das ist die Gesetzlichkeit. Genau. Zur damaligen Zeit waren die Pharisäer eher die Gesetzlichen und die Sadduzäer waren eher die Liberalen. Die haben auch nicht die ganze Bibel als Wort Gottes anerkannt, die Sadduzäer. Und für manche ist Pharisäertum auch heute noch ein Begriff für Gesetzlichkeit. Wir wollen uns zwei Texte noch anschauen. Ich möchte die auch vorlesen, weil die sehr prägnant sind. Einmal in Matthäus 23, die Verse 1 bis 4. Da redete Jesus zu der Volksmenge und zu seinen Jüngern und sprach: Die Schriftgelehrten und Pharisäer haben sich auf Moses Stuhl gesetzt. Alles nun, was sie euch sagen, das ihr halten sollt, das haltet und tut. Aber nach ihren Werken tut nicht, denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. Sie binden nämlich schwere und kaum erträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern. Sie aber wollen sie nicht mit einem Finger anrühren. Ein Merkmal von Gesetzlichkeit und auch vom Pharisäertum ist die, dass man einfach theoretisches Bibelwissen auf andere überträgt und nicht auf sich selber. Sie tun es selber nicht. Um es vielleicht zu verdeutlichen, ein paar Fragen an euch und auch an mich. Gibt es Dinge in deinem Leben, die Gott dir sagen will, beziehungsweise schon gesagt hat, die du aber nicht umsetzen willst? Denkst du manchmal hochmütig über andere und verurteilst sie für Dinge, die laut deinem Bibelwissensstand untragbar sind? Anstatt einander in Liebe zu ertragen, was unsere Aufgabe ist, verurteilst du sie vielleicht in Selbstgerechtigkeit? Die Gesetzlichkeit hat nicht den Wunsch, dem anderen zu helfen oder helfen zur Seite zu kommen, sondern sie ist oft verurteilend unterwegs. Und jetzt die Frage, warum sprichst du manche Dinge vielleicht an? Was ist deine ehrliche Hintergrundmotivation? Und was wir in diesem Abschnitt auch sehen, ist, dass die Pharisäer da noch auf dem richtigen Weg sogar waren, weil sie haben Sachen gelehrt, die Gottes Wort auf jeden Fall auch sagt. Aber sie haben nicht danach gelebt. Und bei der nächsten Bibelstelle sehen wir, dass die Pharisäer oder die Schriftgelehrten übers Ziel hinausschießen. Sie gehen über die Bibel hinaus. Das sehen wir in Markus 7, Vers 2 bis 3 und 7 bis 13. Und als sie einige seiner Jünger mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen Brot essen sahen, tadelten sie es. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie sich nicht zuvor gründlich die Hände gewaschen haben, weil sie die Überlieferung der Alten halten. Also nicht, weil es Gott sagt, sondern weil sie die Überlieferung der Alten halten. Dann in Markus 7, Vers 7 folgende. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Denn ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferung der Menschen ein. Waschungen von Krügen und Bechern und viele andere ähnliche Dinge tut ihr. Und er sprach zu ihnen: Trefflich verwerft ihr das Gebot Gottes, um eure Überlieferung festzuhalten. Also trefflich verwerft ihr das Gebot Gottes, um eure Überlieferung festzuhalten. Und jetzt bringt Jesus noch ein Beispiel ab Vers 10. Denn Mose hat gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr aber lehrt so: Wenn jemand zum Vater oder zur Mutter spricht, Korban, das heißt, zur Weihegabe ist bestimmt, was dir von mir zugute kommen sollte, dann gestattet ihr ihm auch fortan nicht mehr irgendetwas für seinen Vater oder seine Mutter zu tun. Und so hebt ihr mit eurer Überlieferung, die ihr weitergegeben habt, das Wort Gottes auf. Und viele ähnliche Dinge tut ihr. Also die Gesetzlichkeit fügt dem Wort Gottes ihre eigenen Lehren hinzu. Und in Markus 7 sehen wir auch noch, dass die Schriftgelehrten ihre eigenen menschlichen Regeln sogar über die des Wortes Gottes stellen. Sie verwerfen das Gebot Gottes und meinen damit sogar noch besonders gottesfürchtig rüberzukommen. Also auch schon zu Zeiten Jesus gab es diese Problematik, dass Menschen Dinge hinzugefügt haben oder hinweggetan haben. In Offenbarung 22, Vers 12 bis 13 könnt ihr mal daheim euch nachlesen, wenn ihr das wollt, warum es so wichtig ist, wirklich nichts vom Wort Gottes zu verändern. Die Frage, die du dir somit stellen darfst, ist: Wo weichen meine Vorstellungen von der Wahrheit der Bibel ab? Und das kann ich natürlich nur rausfinden, wenn ich die Bibel auch lese und wenn ich auch im Gebet die Bibel lese. Habe ich vielleicht Regeln in meinem Leben, die nicht mit den Prinzipien der Bibel übereinstimmen, und wende ich diese auch auf andere an? Und diese Regeln können eben durch einen gesetzlichen Bibellesestil oder auf eigene Erfahrungen beruhen, die auf einmal wichtiger sind als die Bibel. Hast du dir selber schon mal eine Regel auferlegt? Wenn nein, dann würde ich sagen, läuft irgendetwas schief in deinem Leben. Jetzt denkt ihr euch, hey, gerade eben hat er gesagt, Regeln sind schlecht, und jetzt sage ich, Regeln sind gut. Rede ich jetzt gesetzlich oder was meine ich damit? Also Gott gibt uns in seinem Wort viele Aufforderungen und Befehle und einige Prinzipien mit an die Hand. Das macht er aus dem Grund, weil er weiß, wie wir Menschen ticken, und wir sollen unser Leben zur Ehre Gottes leben. Und Gottes Wunsch ist sehr klar, dass eben erkannte Prinzipien, die Gott sich von uns wünscht, dass die wir auch praktisch in unserem Leben umsetzen sollen. Und zwar nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir es tun wollen, weil wir Gott lieben. Ein Beispiel, das habe ich schon mal so ähnlich auch erzählt, mal schauen, ob ihr euch daran erinnert. Einfach eine Person hat Probleme mit dem Stehlen. Und er liest in der Bibel und sagt, gut, Gott mag nicht, dass ich andere Leute beklaue, und will das jetzt wirklich in seinem Leben auch umsetzen. Also er will das wirklich nicht mehr tun. Jetzt stellt er fest, immer wenn er abends einkaufen geht und immer wenn er alleine einkaufen geht, dass er dann ganz stark in die Versuchung kommt, das zu klauen, weil abends ist dunkel und ist eh niemand da und so. Und dann legt er für sich, weil er dieses Prinzip, du sollst nicht stehlen, einhalten will, weil er das aus Liebe zu Gott tun will, sagt er für sich, okay, ich kaufe nicht mehr abends ein und ich kaufe auch nicht mehr alleine ein erstmal. Und das ist, wo die Bibel einfach dann anfängt, praktisch in deinem Leben sich umzusetzen. Er kann auch weiterhin abends einkaufen gehen und weiß ganz sicher, dass er dann jedes Mal wieder was klaut, aber er will das ja nicht. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, und er merkt, dass das recht gut funktioniert. Und so legt er sich selber eine Regel auf, um sich Hilfestellung zu geben. Und ich denke, das hat jeder in egal welchem Bereich schon mal gemacht. Denn wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um, heißt sein Sprichwort. Und wir müssen uns nicht wundern, dass wenn wir in bestimmten Bereichen Probleme haben und wir gehen immer direkt in diese Situation rein, wo wir wissen, das schaffen wir eh nicht, dass wir dann fallen, und dann brauchen wir nicht verwundert gucken, sondern es ist eine logische Schlussfolgerung, dass wir fallen werden. Gesetzlich wäre es dann, und das ist jetzt wichtig, wenn er jetzt anfängt, andere Leute zu verurteilen. Wenn ich jetzt dann zum Christian sagen würde, boah, du warst gestern allein einkaufen, du bist ein Sünder, das sagt die Bibel nicht. Die Bibel sagt, du sollst nicht stehlen. Das Prinzip, du sollst nicht stehlen, bleibt. Aber die Bibel steht nicht drin, du darfst nicht abends allein einkaufen. Also eine Gefahr ist es also, aus der Erfahrung oder aus der Führung Gottes für dein Leben eine Lehre zu machen. Und das Prinzip bleibt das gleiche, aber wie jeder das bei sich im Leben umsetzt, ist ein anderes. Also die Führung Gottes ist in jedem Leben anders. Meine eigene Definition von Gesetzlichkeit ist, also im ersten Step denken wir bei Gesetzlichkeit immer an jemand anders, also nicht an uns selber. Weil wir sind nicht gesetzlich. Oder wir denken an die Pharisäer. Aber Gesetzlichkeit ist die theoretische oder praktische Erkenntnis eines Gebotes Gottes, welches überbetont, stolz und lieblos dem anderen übergestülpt wird. Genau, also man kann natürlich schon, wenn wir mit Leuten reden und er sagt, boah, ich habe im Bereich vom Stehlen habe ich so ein Problem, und dann kann ich sagen, ja, ich hatte das gleiche Problem gehabt und mir hat es geholfen, dass ich abends nicht mehr einkaufen gegangen bin. Vielleicht hilft das dir ja auch. Das nennt man dann Jüngerschaft, indem man einfach anderen Leuten einen Rat geben kann, den man selber schmerzlich vielleicht erlernen durfte. Aber ich kann nicht sagen, du darfst abends nicht einkaufen oder keiner darf mehr abends einkaufen. Das wäre dann eine Irrlehre. Man könnte, wenn man jetzt denkt, okay, ich darf nicht mehr auf andere Leute zugehen, muss man dem natürlich Hebräer 3, Vers 13 entgegenhalten, wo es heißt, ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Also andersrum haben wir wieder, wir sollen nicht richten, aber wir haben schon die Aufgabe, anderen Leuten auch ermahnend beizustehen. Genau, aber was ist jetzt der Unterschied zwischen Richten und Ermahnen? Das ist, fand ich noch eine wichtige Unterscheidung. Und zwar Richten, Lästern und Verurteilen hängen dicht beisammen. Verurteilen, Richten. Warum lästern Menschen? Warum verurteilen sie andere? Der erste Grund ist, denke ich, immer Hochmut und Stolz. Ich bin besser als der andere und aus dem Grund überhebe ich mich. Wenn wir andere denunzieren, stehen wir selber besser da. Und ich denke, es gibt in eurem Leben viele Bereiche, an denen Gott schon an euch gearbeitet hat. Wo ihr vielleicht lange Jahre immer gedacht habt, boah, da werde ich vielleicht nie, das werde ich vielleicht nie schaffen, in dem Bereich zum Stehlen oder was auch immer, werde ich vielleicht nie schaffen. Oder die sexuelle Unreinheit. Und alles Sachen, wo du vielleicht denkst, ah, das werde ich vielleicht nie schaffen. Aber wo Gott vielleicht das so geführt hat, dass du jetzt damit keine Probleme mehr hast. Aber dies soll immer dazu führen, dass Gott geehrt wird und nicht dazu, dass wir stolz werden. Wir können nicht auf etwas stolz sein, was Gott in uns verändert hat. Wir können auf Gott stolz sein, wenn er das macht, aber nicht auf uns. Und wenn wir stolz werden und auf andere herabschauen, dann führt das eben auch zur Sünde und auch dazu, dass wir das tun, was Gott nicht will. Wir richten. Ich möchte noch 1. Korinther 11 vorlesen, und also nicht das ganze Kapitel. Und während ich es vorlese, sollte man überlegen, was da so zum Thema Richten gesagt wird. Es geht um das Abendmahl. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Dann noch Vers 31. Denn wenn wir uns selbst richten, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir von dem Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Also im Kontext geht es eben darum, dass es Leute gab, die in unangemessener Art und Weise am Abendmahl teilgenommen haben. Aber Paulus betont hier, dass jeder sich selbst prüfen soll. Also nicht jeder prüfe den anderen oder jeder schaue auf seinen Nachbarn und man denkt, oh, der darf aber jetzt nicht teilnehmen, sondern jeder prüfe sich selbst. Und er sagt auch, wenn wir uns selbst richten würden, also wenn wir uns selber unser Leben anschauen würden, wo wir vielleicht haken, dann würden wir nicht gerichtet werden. Und wenn wir von Gott gerichtet werden, dann nur aus einem Grund, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden, also aus Liebe. Also ein weiterer Aspekt ist somit, muss ich mal ein bisschen weitermachen hier. Genau, prüfe dich selbst und nicht den anderen. Die nächsten klare Worte, und ich finde eine der klarsten Worte, lesen wir in Matthäus Kapitel 7, Vers 1 bis 6. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Oder wie kannst du deinem Bruder sagen, halt, ich will dir deinen Splitter aus deinem Auge entfernen und siehst den Balken in deinem Auge gar nicht? Ich finde es eh witzig, das ist so ein riesen Balken, den siehst du nicht und den kleinen Splitter siehst du, ja? Jesus sagt dann, du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, also kehr erst vor deiner eigenen Tür, und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Ist ja auch eine gefährliche Sache, wenn du selber nichts siehst und dem anderen im Auge rumfummelst. Das ist eine gefährliche Sache. Und dann sagt er noch, gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perle nicht vor die Säue, damit diese sie nicht mit ihren Füßen zertreten und jene sich nicht umwenden und euch zerreißen. Also Jesus sagt hier, dass wir nicht richten dürfen, und er meint damit vor allem auch dieses Hochmütige, von oben herabrichten. Es geht um Menschen, die einen theologischen Sachverhalt vielleicht begriffen haben, diesen aber nicht auf sich, sondern auf anderen wenden. Also sie haben ja selber den Balken im Auge, aber auf sich wenden sie nicht an, sondern auf den anderen. Und jetzt aufgepasst, Jesus spricht diese mit Heuchler an. Andere verbessern zu wollen, um sich selber zu profilieren, ist so, wie wenn man das Heilige vor die Hunde wirft, sagt Jesus. Und da müssen wir uns auf jeden Fall immer selber an die Nase packen. Oder ins Auge, je nachdem. Das nächste Prinzip ist somit, was wir erkennen können, richte andere nicht in Hochmut in Bereichen, in denen du selber gar kein Vorbild bist. Und prüfe dich, ob du nicht derjenige bist, der den Balken in deinem Auge hast. Eine Frage, die wir uns natürlich dann noch stellen müssen, wer bekommt überhaupt Probleme mit dem Gesetz? Auch noch wichtig zu wissen. In 1. Timotheus 1, Vers 9 heißt es, der fängt so ein bisschen mittendrin an, und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern Gesetzlosen. Und ich stelle mir das so ein bisschen so vor, da ist ein Richter, auf der Anklagebank sitzt Bertram, und deswegen Mord angeklagt. Und dann kommt das Plädoyer vom Staatsanwalt, auch der Bertram, der gibt alles zu und sagt, ja, ich war's und so. Und dann kommt der Richter und sagt, okay, Bertram, setz du dich zu den Zuschauern ins Feld rein und Thomas, setz dich hier hin, ich spreche jetzt deine Strafe aus. Du bist jetzt wegen Totschlag angeklagt und wirst jetzt für 15 Jahre inhaftiert. Das wird gar keinen Sinn machen, weil er war ja gar nicht der Angeklagte. Es gibt ja auch keine Beweise dafür. Er sitzt ja nicht auf der Anklagebank. Das heißt, das Gesetz ist für den, der es bricht. Wir sind vor Gott nicht besser wie jeder andere, aber Jesus hat für uns die Strafe bezahlt. Das heißt, er hat uns frei gemacht. Wir unterliegen nicht mehr dem Gesetz. Und das Gesetz ist die Grundlage, das dazu dient, dass wir erkennen können, dass in unserem Leben irgendetwas schiefläuft. Wenn es kein Gesetz gibt, wenn es gar kein Gesetz geben würde, dann gäbe es auch kein richtig und kein falsch. Also es gibt das Gesetz, du darfst nicht bei Rot über die Ampel fahren. Wenn es das Gesetz nicht geben würde und ich würde drüber fahren, dann könnte mich kein Polizist dafür bestrafen. Also das Gesetz gilt für Gesetzlose und verurteilt werden Gesetzesbrecher. Dann der nächste Punkt, was verändern Werke deine Taten in Bezug auf die Errettung. Und um den Wind aus den Segeln der Gesetzlichkeit zu nehmen, möchte ich euch Epheser 2, Vers 8 und 9 vorlesen. Dort heißt es: Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Und wir haben hier so einen Zwiespalt. Jakobus sagt, der Glaube ohne Werke ist tot. Jesus sagt, man wird erkennen, man erkennt den Baum an seinen Früchten, ob er ein guter Baum ist oder ein schlechter Baum ist. Und andersrum heißt es dann hier in Römer 6 und in Epheser 2, dass kein Gesetz, keine Werke machen uns reiner oder besser vor Gott, sondern es ist allein das Erlösungswerk von Jesus Christus. Eben, damit niemand auf die Idee kommt, sich selbst zu rühmen. Das nächste Prinzip ist somit, durch Werke werden wir nie besser vor Gott sein, aber die anderen Bibelstellen zeigen uns, wir können eben durch Gehorsam, können wir Gott zeigen, dass wir ihn lieben. Und Gott ist unser Vater, und wie kann man einem Vater zeigen, dass man ihn liebt? Wie kann mein Sohn zeigen, dass er mich respektiert, dass er mich wertschätzt, dass er das, was ich sage, auch ernst nimmt? Indem er das auch dann zeigt, indem er gehorsam ist. Es gibt noch viele andere Art und Weisen, wie Kinder ihren Eltern zeigen können, dass sie sie lieb haben. Aber wenn ich jetzt sagen würde, mach das nicht, und er sagt ja und macht es trotzdem, dann und sagt, ich habe dich so lieb, aber ich mach's trotzdem, dann macht es keinen Sinn. In Römer 3, Vers 28 fasst es noch gut zusammen. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Und ein Punkt, der uns auch klar sein muss, jedes Mal, wenn ich jemand anders richte oder verurteile oder über jemanden herziehe oder läster, dann mache ich das immer anhand meines jetzigen Erkenntnisstandes. Also in 1. Korinther 13 steht, dass Erkenntnis Stückwerk ist. Also nächstes Jahr, wenn du hier sitzt oder wenn du irgendwo bist, wirst du ganz andere Erkenntnis haben. Gott wird dich schon ganz anders vielleicht geführt haben. Und deswegen, pass auf, wenn du in so Situationen kommst, wo du vielleicht selber dann gar nicht genau weißt, was du sagen sollst. Also bevor du irgendeine Meinung vertrittst, die irreführend ist, ist es vielleicht sinnvoller, einfach mal zu schweigen und selber drüber nachzudenken, ob diese Meinung, Lehre, eher Lehre überhaupt sinnvoll ist. Und stell einfach auch Verständnisfragen und lies die Bibel. Und wenn wir uns rühmen, wie intellektuell wir doch sind, müssen wir erkennen, dass Gott zu unserem ganzen intellektuellen Wissen und Mühen einfach nur sagt, Stückwerk, und dieses Stückwerk wird einfach weggetan werden, weil es einfach nichtig und klein ist. Es gibt jetzt so vier Arten, wo wir eigentlich auf Irrlehre hereinfallen können. Einmal ist es Irrlehre, die zwar richtige Lehre ist, aber falsche Umsetzung. Das hat mir ein Beispiel gehabt, wenn ich jetzt erkenne, also ich erkenne die Lehre, dass ich nicht stehlen soll, aber die Umsetzung für mich ist auch richtig, für eine Zeit vielleicht auch nur, vielleicht auch nicht für immer. Aber sobald ich die auf andere überstülpe und sage, ihr dürft das auch nicht, und meine eigenen Worte als Gotteswort darstelle, dann war es ursprünglich die richtige Lehre, aber später die falsche Umsetzung. Dann gibt es falsche Lehre, also ganz falsche Lehre, die in der Bibel gar nicht steht. Da gibt es tausend Sekten und Meinungen und Irrlehren, und im Internet findest du Millionen Sachen auf YouTube, die auch falsche Lehre und auch falsche Umsetzung haben. Dann gibt es falsche Lehre und sogar richtige Umsetzung. Das ist dann auch richtig gefährlich, das zu erkennen, weil die Umsetzung vielleicht sogar noch richtig ist, aber die Lehre ist falsch. Und dann gibt es auch falsche Lehre mit gar keiner Umsetzung. Also einfach so nichtige Streitigkeiten, die keinerlei Veränderung in deinem Leben bezwecken, außer dass Streit in die Gemeinde kommt. Und umso näher etwas oder eine Lehre, eine Meinung ist, umso näher die an der Wahrheit ist, umso leichter fallen wir darauf rein, wenn wir die Bibel nicht gut genug kennen. Und das war jetzt das Richten. Und jetzt kommen wir zum Ermahnen. Ermahnen heißt eigentlich auch ermutigen. Das ist, finde ich, echt genial. Manchmal ist es auch hilfreich, da im Urtext das Wort nachzuschlagen. Das ist Parakaleo im Griechischen. Man kann auch einfach verschiedene Bibelübersetzungen lesen, dann sieht man auch, was noch möglich ist für Wörter. Und das Wort ermahnen ist eben nicht die Keule von hinten, wie so BÄM und jetzt machst du das so, friss oder stirb, sondern es ist ein in der Notlage zu Hilfe kommen. Die Motivation ist es, jemandem helfen zu wollen. Deswegen ermahne ich Leute. Deswegen ermutige ich sie. Das Wort bedeutet auch trösten. Also wenn wir denken an Ermahnung denken, dann denken wir nicht an trösten, aber dieses Wort kommt von dem Ursprung trösten und eben dieses Auffordern, etwas zu tun. Und die Motivation des Ermahnens sollte immer sein, jemandem helfen zu wollen. Und selbst wenn es so ganz, ganz krass rauskommt, wo Gott in seinem Wort sagt, dass man mit Gemeindeausschluss reagieren soll, dann hat es nur ein einziges Ziel, dass die Person wieder zurück zu Jesus findet. Genau. Was natürlich extrem wichtig ist, wenn wir Meinungen oder ja, Lehre beurteilen wollen, ist es wichtig zu wissen, wo stehe ich? Also wenn wir jetzt hier so die Straße sehen und wir haben jetzt hier einmal so die Gesetzlichkeit, einmal den Liberalismus und wir haben hier Jesus, der mitten auf dem Weg geht. Also das ist der Weg, den wir laufen wollen. Und dann müssen wir natürlich überlegen, wo stehen wir? Wenn wir jetzt auf der gesetzlichen Seite stehen, wie beurteilen wir andere Meinungen? Wie beurteilen wir die Meinung von Jesus? Jesus ist für uns liberal. Wir würden es nie sagen, aber in Wirklichkeit wäre Jesus für uns liberal, weil wir uns gar nicht mehr auf der Mitte des Weges befinden, sondern wir befinden uns schon Richtung Gesetzlichkeit. Wir sind noch auf dem Weg, doch, aber wir haben uns in dem Bereich verfangen. Und unser Ziel ist es dann, in die Richtung zu laufen, dass wir wieder mitkommen. Dann gibt es natürlich auch die liberalen Leute, die sind für uns, die wir vielleicht gesetzlich sind, sind die super liberal. Die sind gar nicht gläubig. Die sind so liberal, die sind gar nicht gläubig. Aber sie befinden sich auf dem Weg noch. Sie sind auch in die falsche Richtung unterwegs, aber sie befinden sich noch auf dem Weg. Dann gibt es Leute, die glauben gar nicht an Gott, gehen einfach nur so mit und bringen einfach so, mischen alles zusammen, nennt man auch Synkretismus, dass man einfach sagt, der Buddha, wir müssen einfach mischen alles zusammen, Mohammed und Jesus, alles eine Religion. Die wären jetzt für dem halt extrem liberal. Genau. Für Jesus wäre diese Person oder für die Person, die hier wirklich mit ihm steht, wenn sowas überhaupt genau geht, wäre die Person liberal und die andere Person wäre nicht gläubig. Würde sie nicht auf dem Weg befinden. Und andersrum gesehen, natürlich wäre Jesus für den Liberalen gesetzlich und der Gesetzliche wäre super gesetzlich. Und dann gibt es natürlich auch noch den extrem Gesetzlichen. Und die beiden, die sich gar nicht abkönnen, sind natürlich die beiden, die an der äußersten Seite stehen. Also, um zu prüfen, müssen wir immer selber wissen, wo stehen wir. Befinden wir uns überhaupt auf dem Weg mit Jesus? Haben wir die Entscheidung getroffen, unser Leben ihm zu übergeben? Oder ist es unser Ziel, möglichst nah an den Rand zu kommen, ohne runterzufallen? Wo stehen wir vielleicht in der Gefahr, liberal zu werden? In welche Richtung tendierst du? Ich meine, es gibt auch immer mehr so, wenn wir Gott Wenn wir Gott loben mit Liedern, dann wollen wir Gott damit loben. Dann geht es nicht darum, dass wir, hauptsächlich wir, ein gutes Gefühl haben. Und das Ziel ist es, beim Singen in Ekstase zu geraten, sondern wir wollen wirklich Gott für seine Eigenschaften loben und preisen. Oder stelle ich mein Verständnis der Dinge über die Glaubwürdigkeit des Wortes Gottes. Also wenn ich etwas nicht verstehen kann in Gottes Wort, dann ist Gottes Wort falsch. Gott ist Gott, er ist allmächtig und er macht keine Fehler. Viele Fehler, die man in der Bibel gefunden hat, wie zum Beispiel der Hase ist kein Wiederkäuer, ist er doch, hat man jetzt rausgefunden. Viele Dinge, wo die Bibel kritisiert worden sind, wo Sachen drinstehen, wurden mittlerweile wieder wissenschaftlich widerlegt, dass die Bibel doch recht hat. Und wir müssen wissen, unser Verstand kann Gott nie fassen. Und was mich persönlich traurig macht, wenn ich Aussagen höre, wie wir müssen ja die Bibel prüfen. Falsch, die Bibel muss dich prüfen. Die Bibel ist es, wie Jakobus sagt, ein Spiegel. Es hilft nichts, den Spiegel zu verändern. Also wenn ich morgens aufwache und ich habe Nutella-Brot gegessen und ich alles voll Nutella und ich schaue in den Spiegel und denke mir, oh, und klebe dann einen Zettel davor vor dem Spiegel und dann schaue ich, ah, jetzt passt's. Mhm, gut, und dann gehe ich raus. Aber es wird nichts verändern. Es hilft nichts, den Spiegel zuzukleben. Eine Sache, was ich auch recht witzig fand, Jesaja hat geschrieben, dass es unendlich viele Sterne gibt. Und damals, die ja, Leute, die ganz intellektuellen Leute, die haben vielleicht gesagt, ja, du Jesaja, wir haben die Sterne gezählt, pro Hemisphäre kannst du mit deinem Auge 3000 Sterne sehen, die kannst du zählen. Wir wissen genau, wie viele Sterne es sind, das sind 3000, komm, streich das durch, das sind nicht unendlich, schreib hin, 3000 Sterne. Änder das ab. Jesaja hat es nicht abgeändert und es stimmt auch nicht. Es gibt mehr wie 3000 Sterne, es gibt unendlich Sterne. Die Bibel steht auch, dass das Weltall leer ist. Das macht gar keinen Sinn. Es soll unendlich viele Sterne geben und das Weltall ist leer, das macht ja gar keinen Sinn. Aber wenn du die ganzen Sterne verteilen würdest von ihrer Masse ins Weltall, dann würdest du ein Vakuum erzeugen, was du auf der Welt gar nicht erstellen kannst. Weil so wenig Raum belegt ist. Weil das Weltall so weit ist. Man kann es nicht erforschen. Und was ich auch sagen will ist, du darfst in der Bibel Bibelstellen nicht verstehen. Du musst nicht alle Bibelstellen verstehen. Du musst bereit sein, dich demütig unter Gottes Wort zu stellen und einfach diese Spannung des Nichtverstehens und des Erklärens wollen aushalten. Also wenn ich eine Bibelstelle nicht verstehe, dann bete ich und sage, ich verstehe sie nicht. Ist die jetzt wichtig für mich? Und wenn sie wichtig ist, dann bitte zeig mir, was ich darunter verstehen soll. Und wenn nicht, dann lese ich jetzt weiter. Und wenn du das nicht machst, entwickelst du irgendwelche kuriosen Dinge, die halt mit dem Gesamtkontext der Bibel nicht mehr übereinstimmen. Auch so Aussagen wie, das ist kulturell bedingt, müssen wir aufpassen. Es gibt schon auch Geschichten in der Bibel, wo einfach vielleicht ein Prinzip weitergegeben wird, aber wir nicht nach der Geschichte leben sollen. Der fünfte Punkt ist, was bringt es mir Glaube? Also da müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht so agieren, dass wir immer gucken, was kann ich rausholen davon. Denn sobald es Schwierigkeiten gibt, wirst du wie ein Grashalm abknicken. Du bist dann so wie derjenige im Gleichnis mit dem Seemann, der vielleicht ja aufgeht, aber keine Wurzeln schlägt und dann verdorrt und keine Frucht bringt. Und ich denke, das wollen wir nicht. Der nächste Punkt ist, wo stehen wir in Gefahr, gesetzlich zu werden? Also eine Gefahr ist auch aus der Erfahrung, die Gott in deinem Leben vielleicht sogar geführt hat, das haben wir durchgenommen, eine Lehre zu machen. Das nennt man dann Erfahrungstheologie. Erfahrungstheologie kann oft auch ganz nah an der Bibel sein, aber ist halt nicht Gottes Wort. und führt langfristig weg von Gott. Der nächste Punkt ist, dass wir Gebote über die Gnade Gottes stellen. Also das Gebote, das Gesetz einzuhalten, ist wichtiger, als Jesus ähnlicher zu werden oder Jesus in seinem Leben aufzunehmen. Und was uns auch bewusst werden muss, dass wenn wir uns selber überlegen, wie setzen wir bestimmte Prinzipien vom Wort Gottes um, dann sollen diese Regeln uns Hilfestellung geben in unserem Leben, aber sie sollen nicht die Beziehung zu Gott ersetzen. Also wenn ich in Schwierigkeiten komme, dann nicht überlegen, okay, was für einen Regelkatalog habe ich da gehabt, dann verhalte ich mich jetzt so, sondern zu Jesus gehen und ihn um Hilfe bitten. Und die Autorität des Wortes Gottes nie mit der eigenen Erkenntnis zu verwechseln. Genau, wie beurteilt die Bibel, wie beurteilt Jesus es? Jesus sagt, dass bei beiden, bei den Sadduzäern, also die Liberalen und auch die Pharisäer, warnt Jesus vor dem Sauerteig, der alles verdirbt. Also ein Sauerteig ist etwas, wenn du ein bisschen was da rein tust, dann ist der ganze Teig durchsäuert und schmeckt dementsprechend. Und auch in 1. Korinther 5 wird nochmal betont, dass eben aktiver, sündiger Lebensstil oder auch Verbreitung von Uneinigkeit und falscher Lehre die ganze Gemeinde und auch das Zeugnis nach außen hin befallen und ungenießbar machen. Wenn man wie in einem Schmarrn rumstreitet. Und nur ein bisschen Sauerteig macht den ganzen Teig sauer. Und genauso ist es mit der Sünde. Nur ein bisschen geduldete Sünde versauert den ganzen Christen. Und Sünde ist nicht harmlos, man kann mit Sünde nicht spielen. Wir sollen eben in unserem Leben darauf Acht haben, dass wir in Lauterkeit und Wahrheit wandeln, heißt es in Kapitel 5, Vers 8 vom Korintherbrief. Die Frage, die wir uns stellen müssen, sind wir auf dem Weg, sagen wir hier nochmal, sind wir auf dem Weg, oder sind wir vielleicht auch gar nicht auf dem Weg? Und wollen wir den guten Lauf vollenden, wie Paulus es sagt, und auf diesem Weg auch wirklich bleiben? Ist es unser Ziel, möglichst mittig zu bleiben oder in links oder rechts abzuweichen? Die Liberalität, haben wir jetzt festgestellt, sucht die Autorität in der Vernunft, in den Gefühlen und im Gewissen. Die Gesetzlichkeit sucht die Wahrheit in menschlichen autoritären Führern. Und bei beiden weicht die Bibel als Hauptautorität weg ab. Und dadurch fehlt der Fixpunkt. Und was bleibt, ist ein variabler Fixpunkt. Wer in Mathe aufgepasst hat, was ist ein variabler Fixpunkt? Den gibt es nicht. Also es gibt keinen variablen Fixpunkt. Entweder du hast eine Variable oder du hast einen Fixpunkt, aber es geht nicht beides zusammen. Und um das zu verdeutlichen, eine kurze Geschichte über die Landwirtschaft. Wir haben hier einen Bauern, der will sein Feld pflügen und wichtig ist ja auch gerade Furchen zu ziehen und der will seinem Sohn das einfach zeigen, wie das funktioniert. Und er sagt, such dir einen Fixpunkt und zeigt auf den Baum und lass den nicht aus deinen Augen. Wenn du das machst, dann wirst du dein Ziel erreichen und du wirst eine gerade Furche ziehen. Der Sohn überlegt, okay, ja, der Vater hat schon was Wichtiges gesagt, der will das auch wirklich umsetzen und sucht sich einen festen Fixpunkt aus, auf den er immer schauen will und macht das auch. Und am Ende sieht die Furche ein bisschen komisch aus, weil die Kuh hat sich halt bewegt in der Zeit, wo er drauf geschaut hat. Und wenn sie mal weiter rechts stand, ist er da drüber. Und dadurch konnte er nicht eine gerade Furche ziehen. Und wenn die Grundlage der Wahrheit fehlt, also wenn das Gewissen und die Gefühle sind veränderbar. Du kannst dein Gewissen abstumpfen, du kannst es schärfen. Deine Gefühle als Wahrheitsgrundlage herzunehmen, entbehrt eh jeder Logik, weil wenn du gut drauf bist, hast du gute Gefühle, wenn du schlecht drauf bist, schlechte Gefühle. Deswegen wird etwas nicht wahr oder falsch. Genau, kurz noch zum Ende, zusammenfassend. Die Gesetzlichkeit führt im Endeffekt vom Glaubenskampf zu einem Glaubenskrampf. Wir verkrampfen uns in unserem Glauben und probieren aus eigenen Werken etwas zu tun. Aber Jesus hat bereits alles getan und wir müssen nichts dazu tun. Wir dürfen in Liebe zu ihm kommen. Dann eine Gefahr ist, das haben wir gehabt, aus der Erfahrung eine Lehre zu machen. Den Unterschied zwischen Richten und Ermahnen haben wir durchgenommen. Dann als Tipp, wenn du da Probleme hast, lerne einfach mal Matthäus 7, Vers 1 auswendig. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Ein kurzer Vers. Dann, die Bibel fordert dich auf, dich selbst zu prüfen. Prüfe dich selbst und dein Leben zu verändern. Nicht den anderen prüfen und verurteilen. Wir haben die Aufgabe, anderen ermutigend zur Seite zu stehen, ihnen zu helfen, wenn sie Schwierigkeiten haben, wenn sie in bestimmten Bereichen nicht weiterkommen. Wir haben die Aufgabe, unsere Zeit nicht so extrem zu verschwenden, indem wir uns mit so vielen verschiedenen fremden Lehren beschäftigen, dass wir am Ende keine Ahnung mehr haben, was Wahrheit ist. Was ich auch interessant finde, ist, um zu wissen, was Wahrheit ist, ist es so, dass das FBI, um eben den falschen Geldschein zu erkennen, schulen die 2 Wochen lang die Polizisten und die studieren das Original. Weil wenn du das Original kennst, dann erkennst du falsche Sachen. Also unsere Aufgabe ist es nicht, 1000 falsche Sachen zu studieren, sondern unsere Aufgabe ist es, das Original zu studieren und dann werden wir erkennen, wenn uns etwas komisch vorkommt. Deswegen steht es auch in der Bibel drin, lasst euch nicht von vielfältigen und fremden Lehren umhertreiben. Durch Werke werden wir nie besser vor Gott dastehen, aber wir können durch den Gehorsam Gott unsere Liebe zeigen. Gott ist unfehlbar, aber deine eigenen Gedanken dazu nicht. Gut, ich möchte dann zum Abschluss noch beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns einen Verstand gegeben hast, dass du uns Gefühle gegeben hast, dass du uns ein Gewissen gegeben hast. Ich danke dir dafür, dass wir mit dir in Kontakt treten dürfen, dass du uns auch dein Wort gegeben hast. Ich möchte dich auch immer bitten, dass du uns hilfst, dass wir uns demütig unter dein Wort stellen und nicht unsere eigene Meinung in der Bibel suchen, sondern wirklich unsere Meinung korrigieren lassen von deinem Wort der Wahrheit. Amen.